Ja, zu Hause. Katrin hat gerade gesagt, zwei Leute haben vom Stream her noch was geschrieben. Vielen Dank. Und zwar Ruhe und Wärme. Was sie denken, wenn sie sich über Zuhause freuen oder nachdenken. Ja, unser Zuhause. Wir Deutschen sind da ja gründlich. Mittlerweile zieht ja Leichtbauweise auch bei uns ein, aber oft bauen wir massiv, wenn es einfach danach geht. Und wenn man so unseren Lebensstandard unserer Wohnungen anschaut, dann könnte man auch sagen, wir sind eher im oberen Level anzuziehen. Oder geht noch jemand aufs Außenklo? Nee, hätte mich jetzt fast gewundert. Wer hat Zentralheizung? Jetzt nicht? Oh, manche, oh, da gibt es noch Ofenschüre unter uns oder Leute, die zu faul sind, sich zu melden. Nein, also es ist schon spannend, unser Zuhause, wir hegen es und wir pflegen es und wir haben ein ordentliches Zuhause, gerne, zumindest gehe ich von aus, die meisten unter uns. Und es bewegt uns, es ist so ein Teil unserer Identität und heute möchte ich mit euch Bestandsaufnahme machen. Also so ein bisschen wie diese Fernsehsendungen, die seit, ich glaube, gefühlten 15 Jahren total in sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall laufen sie überall. Ich schaue ja wenig Fernsehen, aber das fällt selbst mir auf. Also da werden Gärten renoviert, Häuser renoviert, Wohnungen renoviert, in der Woche, manchmal über halbe Jahre und Ähnliches. Und es schauen Leute. Und es ist ja auch irgendwie spannend zu merken, da ist totale Not und wie man das dann verändern kann. Und ich möchte bei euch heute sowas anstoßen. Also nein, ihr müsst nicht eure Küche neu streichen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Das könnt ihr selber drüber nachdenken. Aber der Titel verrät es ja schon, Glaube beginnt zu Hause. Wo, wenn ich zu Hause darf, soll, muss unser Glaube eine Rolle spielen? Aber eben nicht nur eine Rolle, sondern wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann sagt Jesus, ich will nicht nur irgendeine Rolle spielen, sondern ich will den Mittelpunkt darstellen des Zuhauses. Und darum habe ich die Predigt auch bewusst nicht Glaube in der Familie genannt. Mancher könnte nach, ich benutze einige Beispiele, wo es auch um Familien geht, könnte das meinen. Nein, es geht um Glaube zu Hause, weil es ist ein Thema für jeden. Egal, ob du Single bist, egal, ob du Familie hast oder hattest, weil deine Kinder schon lange wieder ausgezogen sind. Jesus im Zentrum, das brauchen wir alle. Und unsere Welt kennt ja viele Formen des Zusammenlebens. Also ich habe letzte Woche ja schon andeuten lassen, 16,5 Millionen Single-Haushalte in Deutschland oder Ein-Personen-Haushalte. Von daher ist die Familie beileibe nicht mehr die Norm oder das, was bei jedem ist. Patchwork-Familien, Single-Haushalte, Großfamilien gibt es auch noch. Ja, ist zwar eine aussterbende Gattung und Ähnliches. Was wir sinnvoll erachten, ist egal. Spannend ist, was steht daheim im Mittelpunkt? Wer oder was? Und ich habe gedacht, ich mache das so ein bisschen wie die Fernsehsendungen. Die schauen ja auch immer erstmal den Ist-Zustand an. Jetzt will ich natürlich nicht sagen, bei dir zu Hause sieht so aus. Das musst du selber beurteilen. Aber ich habe gedacht, ich nehme so ein bisschen den statistischen Ist-Zustand und werfe noch mal ein paar Fakten in den Raum. Warum der Blick auf die Realität? Ich glaube, es spiegelt uns so ein bisschen vor, dass wir uns selber auch einordnen können. Wie sieht das bei uns aus? Wo stehe ich da? Wie will ich das haben? So, ich habe eine Umfrage amerikanisch gefunden mit 4 Fragen. Wie viel Prozent der Jugendlichen der Gemeinde wohlgemerkt, also nicht der Welt, der Gemeinde betrachten ihre Mutter als christlich. Ich habe die Antwort ja schon hintergeschrieben, 48%. Für Väter sieht das schon mal schlechter aus. Wie viel Prozent der Jugendlichen der Gemeinde betrachten ihren Vater als sehr christlich? Wir müssen noch arbeiten, glaube ich, wir Väter. 23%. Wie viel Prozent der Jugendlichen der Gemeinde haben entweder Familienandacht, Gebet oder Bibellesen zu Hause erlebt? 27%. Und wie viel Prozent der Jugendlichen einer Gemeinde haben in einem Familienmitarbeitsprojekt, also zusammen als Familie irgendwas in der Gemeinde gestaltet? 29%. Jetzt ist das keine deutsche Umfrage. Die Amis ticken ja alle ein bisschen anders. Aber an der Stelle habe ich mir gedacht, wie würde das aussehen, wenn wir jetzt in eine deutsche Klasse gehen? Nicht Gemeinde, wenn wir das bei uns machen. Und ich habe mir gedacht, boah, ich will die Zahlen gar nicht wissen. Weil dann sind das traumhafte Zahlen dagegen, wenn wir das auf den Normaldeutschen runterbrechen. Und wie es bei uns in der Gemeinde aussieht, ich traue mich keine Einschätzung abgeben, wie ihr das seht. Aber ich fand es schon ernüchternd, wo ich mir gedacht habe, boah, nur ein Viertel lebt Andacht, obwohl sie in der Gemeinde gehen, zu Hause. Und ich kenne es ja von mir zu Hause, es ist auch immer wieder ein Ringen mit den Kindern geistlich was zu machen. So, eine deutsche Umfrage habe ich auch noch gefunden. Ganz normale Statistikumfrage. Die Frage an der Stelle war, habe ich nicht oben mit dabei, welche Rolle hat in Ihrem Elternhaus die religiöse Erziehung gespielt? Umfrage von 2017, was Neueres habe ich nicht gefunden, 2012 habe ich ja noch gefunden. 34% geben an, dass religiöse Erziehung gar keine Rolle gespielt hat. Also 0 von 10. Nur damit man mal eine Einschätzung hat. 1 bis 3 vergeben 52% aller Leute. Boah. Da haut es einen schon mal ganz schön rein. Also in der Erziehung hat Religion und religiöse Sache keine Rolle gespielt bei fast 50% der deutschen Bevölkerung 2017. 8 bis 10, also quasi fast volle Punktzahl, geben 15% der Befragten 2017 an. Und krass finde ich den Unterschied zwischen 2012 und 2017, weil 2012 waren es nur 25% mit 8 bis 10, also 15 zu 25. Und bei 1 bis 3 36 zu 52 jetzt. Also wie sich allein in den letzten, was sind das dann, 5 Jahre später das Antwortverhalten verändert hat, da habe ich mir gedacht, oh, 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 der religiöse Grundniveau in Deutschland ist im freien Fall nach unten, könnte man mal böse sagen. Also in dieser Welt leben wir. Und eine andere Sache, die ich dann, die Studie habe ich leider nicht gefunden, nur einen Artikel, der aber mittlerweile auch aus dem Netz genommen ist. Das war ein Beitrag vom Bayerischen Rundfunk. Da schreiben sie, deutsche Eltern meiden das Thema Religion lieber aus Angst, nicht tolerant genug gegenüber Religionslosen zu sein. Wie traurig ist das? Also, selbst in der Kita oder in Einrichtungen, die gute Impulse geben, müssten Eltern die das im Alltag fortführen und ausbauen. Und das Ergebnis war dann, insgesamt entstehe ein Sinnüberschuss, der durch religiöse Erziehung in den Familien zustande kommt und sich fruchtbar für die Gesellschaft auswirkt. Also es ist was Gutes auf Deutsch gesagt. Wir machen es nur nicht. Also als kollektiv deutsch gesehen. Wie gesagt, wie das bei dir daheim ist, weiß ich nicht. Letzte Statistik, die Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg hat eine Umfrage gemacht, aber glaube auch schon irgendwie 2014 oder sowas in die Richtung. Und da kam raus, 46,5% finden religiöse Erziehung wichtig. Sogar 60% sind noch für irgendwas Kirchliches, so wie Taufe, Konfirmation oder auch Jugendarbeit. Aber von diesen 56% sagen nur 30%, dass es auch wichtig ist, mal zu beten. Also wie gesagt, ich wollte euch nur mal vor Augen malen, wo wir in Deutschland gerade stehen. Und an dem Punkt will ich ansetzen und euch ins Nachdenken bringen. Und jetzt mal noch einen Fakt für die Leute, die Kinder haben. Das ist das, was hier ist. Einfach nur das Zeitverhältnis. Wir und mir geht es genauso, wünschen uns ja oft so, wenn meine Kinder nur in die Gemeinde gehen, Dann kriegen sie von Gott was mit. Ich möchte euch nur kurz das Zeitverhältnis vor Augen malen. Also, das ist die Zeit, die dein Kind statistisch gesehen in der Gemeinde pro Jahr verbringt. 40 Stunden. Das ist die Zeit, die es statistisch gesehen zu Hause verbringt. Etwa 3000 Stunden. Also es sind vielleicht auch 3100 Klötze. Ich habe das Zählen bei 300 aufgegeben. Ich wollte es ja auch aufstapeln, ging auch nicht. Aber malt euch das mal ruhig vor Augen, wie viel Zeit nicht nur eure Kinder, sondern wahrscheinlich auch ihr zu Hause verbringt und wie viel Zeit ihr in der Gemeinde verbringt. Jetzt gibt es natürlich die unter uns, die sagen, ich habe keine Kinder, deswegen bin ich viel mehr in der Gemeinde. Die dürfen dann auch irgendwie so einen Stapel draus machen. Aber im Verhältnis zu der Zeit zu Hause ist das immer noch, man könnte fast sagen, verschwindend gering. Ich weiß, in dieser Zeit passiert viel Gutes. Ich will das nicht kleinreden. Aber ich will euch einfach nur die Chancen eröffnen und sagen, in dem Freiraum, den ihr zu Hause habt, ich hätte es am liebsten so als Turm hier gehabt, ich bin gescheitert heute früh. Aber das wäre so ein schöner Turm etwa auf die Höhe gewesen bei so einer Grundfläche. In der Zeit, da kann viel mehr passieren, aber es liegt dran, wie wir diese Zeit füllen. Und ich weiß, wir müssen da auch noch arbeiten und wir müssen da auch eine Spülmaschine ausräumen und Ähnliches machen. Ich bin nicht völlig von der Welt. Aber ich glaube, es bleibt noch viel Zeit übrig bei diesen 3000 Stunden. Und es ist so ein klitzekleiner Unterschied, wo die Chance steht, Leute zu prägen. So, Jetzt ist das natürlich eine Frage, wie lebe ich meinen Glauben, ist eine Frage, die Entscheidung treffe ich nicht nur einmal, sondern das ist was täglich gelebt werden will. Und das ja nicht erst seit heute, sondern schon wirklich auch lange her. Und darum möchte ich heute auch in den Bibeltext schauen, der relativ am Anfang der Bibel steht, in Josua 24. Ich weiß nicht, ob es bei dem einen oder anderen schon dämmert. Also Josua ist der Nachfolger von Mose. Ihr könnt gerne schon mal aufschlagen. Und Josua 24, wer so ein bisschen Ahnung hat, weiß, oh, das ist ziemlich am Ende des Buches Josua. Also auf Deutsch, der Kerl ist nicht mehr ganz der Jüngste. Er hat sein Leben gelebt und es ist quasi Josua 24 so eine Art Vermächtnis von Josua. Also das, was er weitergeben will. Hinter ihm liegt ein sehr bewegtes Leben. Er ist einer der wenigen, der den kompletten Marsch von Ägypten bis ins verheißene Land inklusive Eroberung mitgemacht hat. Also haben ja nicht viele miterleben dürfen, weil sie zwischendurch mal Gott einen guten Mann sein lassen haben und Gott damit nicht ganz zufrieden war. Und in dem Moment, als Josua redet und diese Ansprache hält, in die wir heute reinschauen, da geht es ihnen wirklich, wirklich gut. Die Feinde sind besiegt, jeder hat sein Stückel Land bekommen und es fließt sprichwörtlich Milch und Honig. Also es geht ihnen saugut. Das ist so ein bisschen wie bei uns heute, oder? Also wer hätte vor 75 Jahren, Ende des Zweiten Weltkrieges, gedacht, dass es uns jetzt so genial gut gehen würde, vom Wohlstand her gesehen? Also hättest du mich gefragt, ich hätte gesagt, nee, unmöglich. Da lag alles in Trümmern, nicht nur sprichwörtlich, sondern wahrlich. Und heute leben wir in so einer genialen, beschenkten Umgebung. So, ich glaube, so ähnlich ist das beim Volk Israel. Die hatten wahnsinnig viel hinter sich, aber jetzt in dem Moment geht es ihnen richtig gut. Und doch braucht unsere Gesellschaft genauso wie die damals geistliche Erneuerung und immer wieder den Fokus auf Gott. So, also quasi letzte Worte vermächtlich von Josua. Ich lese mal vor Kapitel 24 die ersten Verse und nicht erstaunt sein, das erste Stückchen ein bisschen länger, aber es nimmt uns mit hinein. Josua versammelte alle Stämme Israels bei Sichem. Er rief die führenden Männer zu sich, die Sippenoberhäupter, die Richter und die Ältesten. Gemeinsam traten sie vor Gott. Dann redete Josua zum Volk. So spricht der Herr, der Gott Israels. Vor langer Zeit lebten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphrat, Terach mit seinen Söhnen Abram und Nahor. Sie verehrten dort andere Götter. Ich brachte euren Stammvater Abraham aus dem Land jenseits des Euphrat hierher und ließ ihn durch ganz Kanaan ziehen. Ich schenkte ihm viele Nachkommen, ich gab ihm Isaak und Isaak gab ich Jakob und Esau. Esau erhielt das Gebirge Seir und Jakob siedelte sich mit seinen Söhnen in Ägypten an. Später sandte ich Mose und Aaron nach Ägypten und strafte das Land mit schweren Plagen. Ich führte euer Volk in die Freiheit und brachte es von Ägypten bis zum Schilfmeer. Die Ägypter aber verfolgten es mit Kriegswagen und Reitern. Eure Väter schrien zu mir um Hilfe. Da ließ ich zwischen ihnen und ihren Verfolgern Dunkelheit hereinbrechen. Die Ägypter jagten ihnen nach bis ins Schilfmeer und dort ließ ich sie in den Wellen untergehen. Achtung, Sprung für alle, die eine eigene Bibel haben, Vers 11. Dann habt ihr den Jordan durchquert und seid nach Jericho gekommen. Die Einwohner dieser Stadt führten Krieg gegen euch, ebenso die anderen Völker des Landes. Die Amoriter, Perisiter, Kanaaniter, Hethiter, Girgashiter, Hiviter und Jebusiter. Sie alle gab ich in eure Gewalt. Die beiden Amoriterkönige flohen voller Entsetzen vor euch. Das verdankt ihr nicht euren Schwertern und Bogen, sondern allein mir. Ich gab euch ein Land, das ihr nicht mehr urbar machen musstet und Städte, die ihr nicht erbaut habt. Ihr esst die Früchte von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Erstmal so weit. Der Rest kommt später noch. Da liegt also Josua mehr oder weniger im Sterben und alle erwarten sinnvolle Anweisungen für das, was kommen wird, wie sie sich verhalten sollen, was sie machen sollen und was macht Josua? Er erzählt erstmal die ganze Geschichte, könnte man so sagen. Also ist ja schon die Kurzform, wer die ganze Geschichte will, kann 5. Mose lesen. Aber es ist ein absolut wichtiges Detail, was wir ganz schnell vergessen. Erinnern. Josua fängt mit Erinnern an. Also der ganze Text, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ist geprägt davon, was Gott getan hat. Nicht, was sie selber erreicht haben. Also sie haben es auch erreicht, sie waren ja dabei. Aber es ist aus der Perspektive geschrieben, was Gott getan hat, erreicht hat, was er für Gefahren beseitigt hat, wie er sich immer wieder gekümmert hat, wie er zur richtigen Zeit Leute berufen hat und ihnen Gaben und Fähigkeiten und Möglichkeiten gegeben hat. Und aus Erfahrung weiß ich von mir, ich vergesse viel zu schnell. Ich übersehe viel zu schnell das ganze Gute, was Gott in mein Leben gelegt hat. Ich muss mich da hart dran erinnern. Und ich glaube, dieses, nicht umsonst, das war der längste Abschnitt für heute und ich habe schon 4 Verse rausgekürzt, glaube ich, weil ich nicht noch mehr vorlesen wollte. Aber es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder dran erinnern, wie Gott bei uns am Handeln ist. Bei dir. Ich habe letzte Woche gesagt, erzählt euch gegenseitig im Hauskreis, was ihr mit Gott erlebt habt. Warum? Genau aus dem Grund. Weil wir uns immer wieder dran erinnern müssen, Gott ist nicht irgendwo, sondern Gott ist in unserem Leben am Wirken, präsent. Und merkt ihr da einen Zusammenhang zu unserer Situation in Deutschland? Ich höre gefühlt, wenn ich Leute über Gott reden hören, eigentlich nur sagen, ja, der macht doch nichts und wie kann er nur zulassen? Ich höre wenig Leute sagen, danke, dass schon wieder die Sonne scheint. Passiert täglich, gell? Also bei mir zumindest. Manchmal bewölkt, ich weiß, manchmal regnet es auch. Ich hätte heute auch lieber keinen Gegenwind beim Fahrradfahren hierher gehabt. Trotzdem, Gott beschenkt mich jeden Tag mit mehr, als ich zum Leben brauche. Das ist eine Kleinigkeit, die ich schnell übersehe. Oder wer schon gemerkt hat, hier gehen 3 Treppen hoch. Die fallen mir normal nicht mal auf. Mir ist das richtig bewusst geworden, als ich einen guten Bekannten hatte, der im Rollstuhl saß. Wie schwierig schon kleine Stufen sein können und wie unmöglich, was wir alles als normal erachten. Erinnert euch immer wieder dran, wie beschenkt ihr seid. Und das war ja das Normallevel. Dann kommen die Dinge, die Gott oben drauf packt und uns beschenkt. Ja, ich weiß, die Fragezeichen will ich damit nicht wegradieren. Es gibt Fragezeichen, wo ich auch Gott frage, ja, was ist denn jetzt los? Ich verstehe dich nicht. Und trotzdem gibt es so viele gute Punkte. Und ich wünsche dir, dass du nicht von diesen Fragezeichen Gott überdecken lässt mit dem, was er Gutes in deinem Leben tut. Unser Wohlstand hält uns oft so auf Trab und ich bin schon dankbar, dass ihr heute Morgen hier sitzt. Ich weiß, mancher sitzt gerade daheim, weil er nicht kommen darf, soll, wegen Corona oder ähnliches. Cool, dass du trotzdem reinschaust und quasi daheim auch hier sitzt. Aber ihr habt euch schon mal die Zeit genommen. Weißt du, wir könnten heute früh auch ausschlafen oder brunchen. Weil wir sind ja total beschäftigt. Oder noch jemanden besuchen und noch so, so viel mehr, was wir alles tun könnten. Wir sind eine sehr geschäftige Gesellschaft, ja? Trotz Corona. Ja? Das hat uns ja schon mal alle ausgebremst. Und trotzdem sind wir noch beschäftigt und müssen uns überlegen, habe ich wirklich Zeit, in den Gottesdienst zu gehen? Cool, dass du hier bist. Herzlichen Glückwunsch. Du erinnerst dich schon mal dran, was Gott getan hast, weil du dir gerade Zeit nimmst für Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht habt ihr so, ich hoffentlich nur eine entfernte Tante oder einen Onkel, wo ihr sagt, ja, als Kind, da kannte ich den. Und dann habe ich ab und zu mal mit dem telefoniert, aber jetzt, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. So geht es uns im Zwischenmenschlichen. Wenn wir aufhören, miteinander zu reden, Kontakt zu pflegen, dann wird es irgendwann so eine verblassende Erinnerung an eine Person. Das kann uns mit Gott genauso passieren. Wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, diese Beziehung zu pflegen, dann ist Gott irgendwann, ja, in meiner Jugend habe ich den mal und so, aber und irgendwann verblasst. Das erleben wir statistisch in unserer Gesellschaft gerade. Oder? Traut sich jetzt keiner widersprechen, müsste auch nicht. Könnte auch gern hinterher machen. Aber ich finde, genau das erleben wir in unserer Gesellschaft. Der geistliche Grundwasserspiegel ist langsam gefallen und wie gesagt, jetzt befinden wir uns langsam in der Phase, wo wir im freien Fall sind. Warum? Weil sich immer wenig erinnert wurde, weil keine Traditionen in der Familie gepflegt worden sind und ähnliches. Und wenn man es mal nicht gelernt hat, woher soll man es denn wissen? Woher soll man es denn kennen, wenn Gott nicht dann quer ins Leben kommt und Gott sei Dank macht das oft genug. So, erster Tipp von Josua, essentiell, wir müssen uns erinnern, was Gott getan hat. Indem wir die Bibel lesen, klar. Aber wie gesagt, ich habe euch letzte Woche empfohlen, sucht euch eine Kleingruppe und erinnert euch gegenseitig dran. und erzählt euch immer wieder, wie ihr Gott erlebt, damit wir nicht vergessen. Vielleicht an der Stelle die Frage, was hat Gott in deinem, euren Leben schon getan? Die gebe ich euch zum Schluss nochmal, da habt ihr auch einen Moment zum Nachdenken. Aber erinnert euch da immer wieder dran und fragt nicht nur so nach dem Motto, wo hat Gott mich schon wieder vergessen? Also das ist ja die Frage, die wir schneller stellen. So, noch ein paar andere Gedanken. Wir fahren im Text fort ab Vers 14. Josua fuhr fort. Deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn. Dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat und in Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk, niemals wollen wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, war es, der unsere Väter aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat große Wunder vor den Augen unseres Volkes vollbracht. Er hat uns auf dem ganzen Weg beschützt, als wir die Gebiete vieler Völker durchqueren mussten. Der Herr war es, der die Amoriter und alle anderen Völker vertrieben hat, die hier früher gelebt haben. Auch wir wollen ihm dienen. Der Herr ist unser Gott. Entscheidung. Ich habe gesagt, erstens erinnern, zweitens entscheiden. Josua fordert knallhart eine klare Entscheidung. Und er bietet genau zwei Optionen. Die erste, dient den Göttern dieser Welt. Er hat da Amoriter und den vom Euphrat erwähnt. Ich sage dem Materialismus, dem Geld, dem schönen, coolen Leben, dem Geschäft des Lebens und was ich noch vieles sagen könnte an Möglichkeiten, wo wir Göttern hinterherlaufen können. Und euer Leben wird ausgefüllt sein, keine Frage. Wenn du Option A gewählt hast, dann kann ich dich jetzt nur fragen, wo bist du getriebener deiner Götter geworden? Wo nimmt dich das, mit dem du dich beschäftigst, gefangen und bestimmt dein Leben? Option B, ganz klar, dem einen wahren Gott dienen. Und Josua greift da, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die Hälfte des Textes, den ich gerade vorgelesen habe, war wieder Erinnerung. Josua greift da auf die Erinnerung zurück und sagt, hey, dieser Gott ist nicht irgendwer, sondern der hat sich dich ausgesucht. Der ist für dich überall hingegangen und hat alles für dich gemacht. Sagt Josua damals schon und er kannte Jesus noch nicht. Ja? Wie viel mehr können wir das noch sagen? Wir haben einen Gott, der wirklich sich auf den Weg gemacht hat nach dir, der dich gesucht hat, er beschreibt es in dem Beispiel, wie das verlorene Schaf, das eine, der sich auf den Weg gemacht hat und alles auf sich genommen hat. Ich will euch da ganz bewusst dran erinnern, für welchen Gott entscheidest du dich? Und ja, wir müssen uns immer wieder entscheiden. Wir müssen uns einmal entscheiden, ja, ganz klar, und dann doch jeden Tag wieder bei unserer Entscheidung zu bleiben. Und Josua macht das für sich ganz klar. Ich aber, und manche hängt sich diesen Vers ja auch ins Haus, eine gute Idee, finde ich, so über die Tür. Ich aber, er fängt bei sich an. Ja, ich kann natürlich auch sagen, entscheid du mal, wie wir das so machen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, was ich will. Wäre schön. Also ich freue mich auch, wenn meine Kinder ihren Glauben so leben würden, dass er auf mich abfärbt. Ich freue mich auch, wenn meine Frau mich geistig herausfordert und motiviert. Aber es ist doch etwas einfach gemacht zu sagen, die müssen meinen Glauben leben. Es ist die Entscheidung und sie nehmen mich irgendwie mit. Nein, es ist meine Entscheidung. Es ist auch deine persönliche Entscheidung. Ich aber entscheide mich. Und Josua sagt das knallhart. Ich aber, nicht irgendjemand anders. Ich entscheide das für meine Familie. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und diese Entscheidung hat Folgen. Sie hat Auswirkungen. Ich kann in meinem Umfeld nichts weitergeben, was ich nicht selber lebe. Also würdet ihr von einem Opel-Händler ein Auto kaufen, wenn er selber nur Mercedes fährt? Und die Marken sind jetzt beliebig austauschbar. Ja, bitte, ich will hier nichts promoten. Aber das prägt doch, das färbt doch ab. Wisst ihr, wie ich mich zu Hause verhalte, das hat Auswirkungen. Wie sich dein Vater, deine Mutter verhalten hat, hat Auswirkungen. Und ich habe erst letzte Woche mit jemandem telefoniert, der sagt, Bibel kenne ich nicht, habe ich nie erlebt, dass sie daheim benutzt worden ist. Weiß ich eigentlich gar nicht, was das für ein Buch ist. Dann brauche ich mich nicht wundern, wenn sie oder er nicht viel von Gott weiß. Das ist eine Prägung. Aber wenn da eine Entscheidung ist, ich möchte das leben und es praktisch wird, dann wird es abfärben. Blödes Beispiel von mir. Ich brauche von meinen Kindern eher weniger erwarten, dass sie ihr Messer nicht abschlecken. Könnt ihr raten, warum? Ihr traut es euch nicht sagen. Ich habe so eine Unart, wenn keine Gäste da sind. Ich schlecke mein Messer ab. Ja, ich habe mir noch nie in die Zunge geschnitten, aber ich brauche mich nicht wundern, wenn meine Kinder das auch machen. Ich finde das nicht gut, aber ich kriege das bei mir schon nicht abgestellt, nur wenn Gäste da sind. Aber das färbt ab, das prägt, wie ich mich zu Hause verhalte, ja, in den Kleinigkeiten. Und ich will euch nochmal daran erinnern, das ist die Zeit, die ihr zu Hause verbringt und das ist die Zeit, die die Gemeinde prägen kann. So etwa. Was beeinflusst deinen Glauben? Wie bist du geprägt worden? Vielleicht erinnerst du dich auch nochmal zurück und bist dankbar für das, wo du Segen erlebt hast durch deine Eltern, durch deine Familie. Vielleicht legst du auch manches ganz bewusst ab, wo du dir sagst, ja, ich hätte es gerne erlebt, aber ich durfte nicht, ich konnte nicht. Jesus, bitte gib mir eine andere Prägung mit, wie die, die ich erlebt habe. Habt ihr die Entscheidung getroffen, wie Josua, ich aber und meine Familie wollen dem Herrn dienen. Denn eines ist ganz klar, ich bin zwar gerade hier vorne in der Bibel, aber da hinten bei Jesus bleibt diese Forderung genauso. Jesus sagt zu seinen Jüngern knallhart, folge mir nach. Ihr werdet kein Haus haben und Ähnliches, folge mir nach. Das ist eine Entscheidung, die Konsequenzen hat. Die gilt auch für uns. Also habt keine Angst, Gott ist auch geduldig, wenn wir uns heute mal wieder nicht richtig entscheiden, morgen trotzdem. Aber die Entscheidung, und das möchte ich euch nochmal vor Augen malen, die ihr heute trefft und konsequent lebt, die hat Auswirkungen. Das schreibt die Bibel immer wieder als Segen bis in die x-te Generation. Und wir erleben es doch täglich, ja? Also die Entscheidung meiner Mutter, als ich irgendwo 13 war, da kann ich sagen, da war ich schon alt, aber die hatte Auswirkungen. Sie hat sich damals entschieden, ihren Glauben, der vorher auch schon da war, bewusster zu leben. So sage ich das als Sohn. Vielleicht würde sie jetzt zuschauen und sagen, ein bisschen anders habe ich erlebt, dann kann sie mich gerne anrufen, dann korrigiere ich das nächste Mal. Aber ansonsten, so habe ich erlebt, sie hat ihren Glauben bewusster gelebt und es hat was mit unserer Familie gemacht. Nicht, dass vorher kein Glaube da war, aber sie hat entschieden, ihn bewusster zu leben. Oder noch ein Beispiel, Gebet. Es gibt eine Person, den Namen sage ich jetzt hinterher, die von sich selber erzählt, dass die Mutter immer wieder gebetet wird, dass eines ihrer Kinder Priester wird, katholisch aufgewachsen. Ja? Und lange Zeit sah es so aus, dass es nicht erfüllt wird, dieses Gebet. Und dann ist es der junge Herr, hat gesagt, ich möchte das anders tun. Und er hat eine Jugendbewegung gegründet, könnte man sagen, mittlerweile sind die ja schon wieder alt, das ICF. Leo Bicker. Die Mutter von Leo Bicker hat gebetet, dass eines ihrer Kinder Priester wird. Hat nicht ganz funktioniert, könnte man aus katholischer Sicht sagen. Aber Gott hat viel Frucht daraus wachsen lassen. Und ich habe den Alfred gebeten, weil er mir mal irgendwann so eine kleine Szene aus seiner Familie erzählt hat, die selber zu erzählen, vielen Dank, dass du bereit bist, die ihn geprägt hat in seinem Leben, die was mit Erinnerung vorbildhaft zu tun hat. Bitte, ich weiche kurz aus.
Ja, ich bin in einer Familie groß geworden, wo sehr viele um mich herum gläubige Leute waren. Meine Tanten und meine Großmutter besonders und natürlich meine Eltern. Meine Mutter sitzt heute sogar hier im Gottesdienst, die Marianne Wiedemann, und mein Papa, der Werner Wiedemann. Wir sind drei Geschwister, ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen und wir haben ja einen Bauernhof. Und eine Sache, die wir da zu Hause besonders erlebt haben, war Herzlichkeit und Wärme, dass man sich gegenseitig Versöhnung gewähren kann nach dem Streit. Und bei den Bauersleuten, die sind in besonderer Weise von dem Regen und von der Witterung allgemein abhängig. Da konnte ich lernen, was Gottvertrauen bedeutet. Und wir Jungs, der Jürgen, mein Bruder und ich, als wir so 12, 13 waren, hat mein Vater uns gebeten, wir sollten doch bitte regelmäßig im Stall mithelfen, bei der Stallarbeit. Also das heißt, früh und abends waren wir Jungs zuständig fürs teilweise Ausmisten, aber hauptsächlich das Füttern, die Kälber tränken, Kraftfutter mischen und die Tiere halt versorgen, während der Papa das Melken übernommen hat. Und eine Situation, die ist mir so nachdrücklich in Erinnerung, die wollte ich auf jeden Fall euch mal noch erzählen. Also der Papa hat uns in der Früh immer, wer halt dran war, geweckt. Ja, ich komme, total müde. Und dann ist er schon mal vorgegangen und wir halt hinten nach, umziehen, Stallklamotten und raus in den Stall. Und einmal, da bin ich dann runtergegangen und dann habe ich gesehen, wie mein Papa, ich bin in die Küche runtergegangen, dann ist mein Papa vor dem Sofa gekniet, der hatte immer so Hüft- und Knieprobleme, hat ihn nicht abgehalten, er hat vor dem Sofa gekniet und hat gebetet. Und das war so ein inniger Moment, das war mir irgendwie peinlich, ich habe nichts gesagt, ich bin dann wieder so leise zurück aus der Küche raus, bin schon mal in den Stall vorgegangen. Aber das war für mich so eindrücklich, ein so starker Mann kniet hin und es gibt am Anfang so eines Arbeitstages nichts Wichtigeres, als mit Gott zu reden über das, was an diesem Tag passieren wird. Da gab es viel Arbeit wahrscheinlich, manche Tiere sind krank, in der Familie gibt es was und er hat uns gesegnet und hat alles Gott hingelegt. Das hat mein Leben nachdrücklich beeindruckt.
Vielen Dank dir, Alfred, dass du uns ein klein wenig in deine Familie mit hineingenommen hast. Erinnern und entscheiden und als letztes bleiben. Nochmal drei Verse. Da schloss Josua, ab Vers 25, wir überspringen ein bisschen, da schloss Josua noch am selben Tag in Sichem einen Bund zwischen Gott und den Israeliten. Er gab ihnen Gebote und Rechtsbestimmungen und schrieb alles im Buch des Gesetzes Gottes auf. Dann nahm er einen großen Stein und richtete ihn unter der Terebinde beim Heiligtum des Herrn auf. Josua rief dem Volk zu: Seht diesen Stein, er ist Zeuge, denn er hat alles gehört, was der Herr zu uns gesagt hat. Er soll euch mahnen, euren Gott nicht zu verleugnen. Bevor Josua diesen Bund schließt, das sind die Verse, die ich übersprungen habe, warnt er die Israeliten nochmal ganz klar und sagt: Hier, mit dem Gott ist fein nicht zu spaßen. Wenn ihr euch für ihn entscheidet, dann meint es auch ernst. Das ist eine verbindliche Abmachung, eine ernste Sache. Keine so Larifari-Sache, die man mal schnell nebenbei macht und morgen wieder anders. Und ich sage es mal ganz ehrlich, das sieht nicht nur Gott so, das sieht auch die andere Seite, wie wir sagen oft der Teufel oder der Widersacher Gottes, genauso. Der versucht uns nämlich immer wieder wegzubringen. Der will uns Knüppel zwischen die Beine werfen und unseren Glauben hinterfragen und wegbringen. Und drum schließt Josua einen Bund und sagt: Erinnert euch daran, macht es irgendwie so fest, dass es euch immer wieder vor Augen gemalt wird. Und er sagt: Seht, dieser Stein hier, er ist Zeuge. Und ich bin mir sicher, er hat nicht so einen kleinen gewählt. Aber ganz ehrlich, ich bin zu schwach, hier so einen Brock reinzuschleppen. Und ich weiß auch nicht, ob es unsere Bühne aushält. Aber die Israeliten haben das an ein paar Szenen im Alten Testament gemacht. Da haben sie so Steinhaufen oder Steine aufgerichtet. Oder Josua hat auch einen Stein, auf dem er, nee, nicht Josua, Jakob, einen Stein, auf dem er geschlafen hat, sein Haupt gebettet, aufgerichtet und gesagt: Der soll mich immer, wenn ich daran vorbeilaufe, daran erinnern, dass ich hier Gott begegnet bin, dass ich hier einen Bund geschlossen habe. Er soll mein Zeuge sein. Und ich weiß nicht, was für dich so ein Denkmal ist. So ein Erinnerungszeichen, das dich selber immer wieder wachrüttelt und sagt: Stopp mal, ich habe mich entschieden. Wir haben ja nicht nur Steine, wir haben ja auch noch das Kreuz. Also wir hängen das ja nicht umsonst hier auf oder prägen es hier sogar in die Wand ein, damit man es nicht mehr abmontieren kann, ja? Also weil es so tief drinnen ist. Reinhard hat mir das so schön erklärt, wie der Künstler damals festgestellt hat, bei euch darf man das Kreuz nicht aufhängen, bei euch muss man es einprägen. Das ist so tief drinnen. Sei es das Kreuz, sei es ein Stein, ein Hausaltar, irgendwas. Wenn du heute wieder bewusst sagst, ich will in diese Entscheidung, ich treffe diese Entscheidung nochmal neu, wieder neu, zum ersten Mal neu, dass ich aber und mein Haus diesem Jesus folgen wollen, kann ich jetzt sogar ergänzen und nicht nur diesem Gott, dann möchte ich dir Mut machen, erinnere dich mit irgendwas dran. Ich weiß nicht, mancher hat ja so eine alte Bibel und sagt, ganz vorne ist meine Entscheidungskarte drin. Ich gehöre nicht zu dieser Generation. Aber andere, ich weiß nicht, was es für euch ist, aber es ist gut, sowas zu haben. Wir Menschen brauchen Symbole und Erinnerungsgegenstände. Und ich möchte dir da Mut machen und ich, wer sagt, so ein Stein könnte es sein? Ich war fleißig und habe draußen eine Auswahl, alle Hand gewaschen und Hand verlesen, hingelegt. Ihr dürft euch gerne ein Exemplar mitnehmen. Ich weiß, hier im Lechfeld gibt es die an jeder Ecke. Aber trotzdem dürft ihr euch gerne einen auswählen und sagen, der soll mich jetzt an diese Predigt und an diese Entscheidung, die ich hoffentlich dabei getroffen habe, erinnern immer wieder. Also die stehen draußen auf einem Wagen. Wer am Stream zuschaut, ihr dürft gerne vorbeikommen und euch einen holen. Ich lasse die auch die Woche über noch da. Ich möchte euch auch nochmal Mut machen, das Thema Kleingruppe ist da auch eine gute Erinnerungshilfe. Und wer jetzt sagt, ich bräuchte eine, dann sprecht mich an, dann gründ mal eine, weil ich möchte euch auch Mut machen. Ich merke, mir tut es gut, wenn ich das nicht allein rede. Ich habe wieder ein Handout gemacht, ich habe heute auch extra viele ausgedruckt, weil jeder von euch eins mitnehmen wird, um euch dran zu erinnern, hoffe ich. Und ihr könnt es ja auch in der Kleingruppe im Hauskreis durchgehen, damit ihr mal einfach überlegt, wie sieht denn das bei mir zu Hause gerade aus? Wie habe ich das in meiner Hersprungsfamilie erlebt? Wie lebe ich das gerade? Wo schaffe ich es auch nicht? Lasst uns da gegenseitig ins Gespräch kommen, weil es macht einen Unterschied. Ich habe euch jetzt eine Bilderserie mitgebracht und jetzt tut es mir leid, jetzt habt ihr das wunderbare Erlebnis eines Ersatzbeamers. Wenn ihr jetzt nach oben schaut, seht ihr nämlich nichts. Also in dem Schwarzen sollte man jetzt ganz helle Linien sehen, die die Gegend von Königsbrunn, Bobingen und Schwabmünchen skizzieren. Rechts wäre der Lech und Ähnliches. Am Stream könnt ihr das anschauen, da sieht man so ein bisschen. Auf jeden Fall sieht man nichts hier. Und jetzt, wenn man die Folie weiterschaltet, dann sieht man genau einen Punkt da, wo die EVG ist. Das ist so hell strahlen wir in dieser Gegend, könnte man mal böse sagen. Wir sind nur ein kleines Flämmchen. Wenn man jetzt großzügig ist und sagt, wir Christen als Kirchen strahlen, dann kommt die nächste Folie. Vielleicht sieht man dann schon kleine Pünktchen. Wer ganz gute Augen sieht, sieht so ein Mini-Pünktchen da oben. Aber da braucht man schon gute Augen. Da sieht man, okay, da kommt so ein bisschen Licht in das Dunkel. Wenn man weiterstrahlt, dann habe ich mal Punkte gemacht für jedes Mitglied dieser Gemeinschaft. In dieser Gegend, ich weiß, ein paar wohnen über dem Lech, ein paar wohnen in Augsburg. Hat nicht auf die Karte gepasst, schaut es euch im Stream ruhig mal an. Dann merkt man, dass so langsam ein bisschen Licht ins Dunkel kommt. Wenn jetzt alle Menschen, die diese Gemeinschaft besuchen, da habe ich ein bisschen schätzen müssen, Punkte wären, dann sähe das etwa so aus, dann merkt man schon langsam, es wird ein bisschen hell. Also hier vorne sieht man es schon mal so ein bisschen, hier ganz vorne, da hinten leider wahrscheinlich nicht. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass jeder von uns, der schon irgendwie Bezug zu dieser Gemeinde hat, es schafft, mit einem Menschen über seinen Glauben zu reden oder in seine Familie hineinzustrahlen. Dann verdoppelt sich das Ganze mal schnell und ich glaube, dann wird es langsam sichtbarer. Dann könntet ihr jetzt langsam ein bisschen was sehen. Und dann kommen wir dazu und fangen das Beten an, so wie die Mama vom Leo Bigger, und erwarten, dass Gott handelt. Und dann passiert hoffentlich Erweckung. Und jetzt habe ich noch zwei Folien mitgebracht, glaube ich. Und dann sieht es am Ende eher so aus bei Erweckung. Nee, da müssen wir noch eine weiter. Bis zur Erweckung. Nee, noch eine weiter, glaube ich, oder? Eine gibt es noch. Nee, ist Schluss. Okay, weiter habe ich mich nicht glauben trauen. Aber ihr merkt, was für einen Unterschied selbst bei einem schlechten Beamer das macht. Ob da ein kleines Lichtchen irgendwo ist oder ob an vielen Orten bei euch zu Hause kleine Lichter aufgehen. Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Also erinnert euch immer wieder dran, was Gott getan hat. Trefft eine Entscheidung für oder gegen Gott, sage ich mal ganz hart. Ich wünsche mir so wie Josua. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und bleibt bei dieser Entscheidung. Setzt euch sichtbare Zeichen. Ich sage, nehmt euch gerne einen Stein mit. Und ich bin gespannt und ich habe die Erwartung, dass Gott genau das draus macht. Gott segne euch. Ich habe noch ein paar Fragen mitgebracht und vielleicht spielt der Werner im Hintergrund noch ein kleines, nettes Liedchen. Denkt drüber nach. Gott segne euch dabei. Amen.